is 10 seconds. 9, 8, 7, 6. We have engine start. 4, 3, 2, 1. We have ignition. We have ignition and liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space.
Am 31. Oktober 2000 startete mit den Astronauten William Shepard von der NASA und den Kosmonauten Yuri Gidzenko und Sergei Krikalev, beide von Roskosmos, die erste Langzeitcrew, die Expedition 1 zur Internationalen Raumstation. Seit dieser Zeit, also seit 20 Jahren, ist dieses größte Bauwerk der Menschheit zurzeit im All ständig besetzt. Hierzu begrüße ich Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement, astronautische Raumfahrt, internationale Raumstation und Exploration. Guten Tag, Herr Schmid.
Ja, schönen guten Tag.
20 Jahre sind andauernd Menschen auf der Internationalen Raumstation oder noch präziser in der Umlaufbahn im weitesten Sinne, denn manchmal musste auch was umgekoppelt werden und dann haben die Astronauten und Kosmonauten auch mal kurzzeitig die Raumstation verlassen, blieben aber letzten Endes in unmittelbarer Nähe der Raumstation. Man kann also mit Fug und Recht sagen, 20 Jahre Präsenz der Menschheit außerhalb ihrer Erdoberfläche sozusagen im All. Wie würden Sie das einschätzen? Es war ja ein dorniger Weg. Es hat lange gedauert, ehe man die Raumstation fertig gebaut hat und man auch ein wirklich recht komfortables Objekt in der Umlaufbahn aufzuweisen hat.
Ja, das ist richtig. Das war ein sehr langer Weg. Und wenn man heute zurückblickt, ja, das ist so eine Mischung aus, wie soll ich sagen, aus Stolz einerseits und andererseits haben wir das wirklich geschafft. Und wow, schon 20 Jahre, das ist so schnell vorbeigegangen. Es ist schon klasse. Also erstmal ein großer Erfolg. Natürlich auch mit der, wie Sie haben es beschrieben, der Weg war sehr dornig. Und heute haben wir 7 Personen da oben auf der Raumstation mit dem Start am Sonntagnacht von Crew One. Und das hat mal begonnen eben vor mehr als 20 Jahren, aber seit 20 Jahren ist permanent Crew im Orbit. Und wir haben jetzt gerade auch den ESA-Programmrat in der Vorbereitung und da haben wir jetzt die formale Beendigung des ISS-Entwicklungsprogramms, also auch nach mehr als 20 Jahren, das hat 95 begonnen. Insofern schließen sich jetzt viele Kreise und die Raumstation läuft und die Forschung läuft und die Nutzung läuft und wir können jetzt die Früchte da ernten, die da eben vor 20 Jahren begonnen wurden, deren Samen da gelegt wurde. Und das ist in der Tat großartig. Also da kommt doch eine ganze Menge bei rum. Wir haben über 3000 wissenschaftliche Versuche, also alle ISS-Partner haben über 3.500 sind sogar verschiedene Versuche und Experimente da oben gemacht in der Zeit. Eine tolle Leistung aller ISS-Partner und vor allen Dingen halt auch in der Zusammenarbeit.
Nun, das Ganze hat ja begonnen bei den Amerikanern mit den Skylab oder mit der Skylab Raumstation, aber den Skylab Missionen. Es waren 3 Stück an der Zahl. Man hatte in der Sowjetunion die Salutstation und dann doch diese aus Modulen bestehende größere Mir-Station, wo auch über längere Zeiträume Menschen geforscht haben. Und man hat auch viele Erfahrungen gesammelt, um dieses Objekt letzten Endes betreiben zu können. Denn die Raumflüge waren doch vorher immer so speziell exakt ausgelegt, was im Prinzip zwar heute auch noch ist, aber so zugeschnitten, dass wenn besondere Situationen eintraten, man ein richtiges Problem hatte, darauf zu reagieren. Jetzt müssen doch teilweise auch die Astronauten pfiffig sein und, ja, wie soll ich sagen, in Verbindung mit der Bodenstation diese Probleme lösen. Man kann, wenn man jetzt an einen interplanetaren Flug denkt, nicht einfach abbrechen und sagen, jetzt gehe ich nach Hause und überprüft das nochmal in Ruhe.
Ja, das ist richtig. Also Sie haben es angerissen mit den Salyut, mit Skylab und auch mit der Raumstation Mir vor allem. Da hat man gelernt und natürlich so vorher war man meistens im Raumschiff in der Umlaufbahn, also die ersten Soyuz-Flüge, Gemini, Mercury zuerst, Gemini, Und dann Apollo, da war man maximal eine Woche oder etwas länger unterwegs. Und erst mit Skylab und Salyut hat man eben Erfahrung über längere Zeiträume sammeln können und auch dann die Probleme erst teilweise gespürt, die man praktisch bei längerem Aufenthalt in der Schwerelosigkeit erfährt. Und das war sehr, sehr essentiell. Und ja, sicher, damals hat man ja noch nicht so zusammengearbeitet, wie das heute der Fall ist, Gott sei Dank. Erst seit Apollo Soyuz 75 hat man zum ersten Mal also eine gemeinsame Kopplung gemacht zwischen USA und Russland. Aber klar, die Logistik war nicht da. Man hatte ein Transportsystem im jeweiligen Land. Und heute hat man eben eine internationale Station da oben und hat eben viele Logistikfahrzeuge, Crewfahrzeuge, auch wir in Europa. Wir hatten früher das ATV für die eigene Logistik. Also da hat man sehr, sehr viel Erfahrung gemacht mit den Stationen. Und das ist auch notwendig gewesen, um eben erfolgreich diesen schwierigen Weg zu gehen im Aufbau der Raumstation, im Zusammenspiel mehrerer Nationen. Jeder hat seine eigenen Standards mehr oder weniger in der Technik, seine eigenen Erfahrungen. Und wenn man sich überlegt, dass die Raumstation im Endeffekt von etwa 100.000 Menschen gebaut worden ist und Beiträge an 500 Orten dieser Welt dafür entstanden sind, dann ist das schon eine großartige Leistung, dass das alles da oben so funktioniert. Und natürlich, die Astronauten, die müssen heute auch noch ähnliche Probleme lösen wie damals, ähnlich pfiffig sein wie damals. Natürlich hat man ein Netzwerk aus Bodenstationen, die Hilfestellung geben und dort unterstützen und die Missionen vorbereiten, nachbereiten. Aber klar, oben im Orbit ist ein Team, was aufeinander eingeschworen ist, was voneinander abhängt. Und so muss das auch arbeiten und das funktioniert in der Regel auch. Also das sehen wir sehr, sehr oft bei solchen Missionen, wie gut die zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei Alexander Gerst 2018 mit dem Leck. Das ist doch relativ schnell gefunden worden und auch abgedichtet worden. Also das funktioniert schon.
Aber die Ursache, dann hat man ja beschlossen, nicht darüber zu reden.
Ja, dieses Leck in der Soyuz war ein Produktionsfehler. Ich denke, dass man den mittlerweile gefunden hat und abgestellt hat. Das passiert überall da, wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Und wenn man sie dann so reparieren kann, dann ist das in Ordnung. Und ja klar, das andere ist Politik. Da kann man nur spekulieren halt jetzt. Aber es ist gut gegangen und die haben das erfolgreich fixiert und repariert. Und wenn man überlegt, sie trainieren dafür, die Astronauten und Kosmonauten. Und das ist trotzdem gut aufeinander abgestimmt. Also das sind ja auch, die arbeiten ja sehr eng auch schon während des Trainings zusammen, wissen, wie der andere tickt. Und verstehen sich da sehr, sehr gut. Also das ist auch Voraussetzung für solche Missionen, würde ich mal sagen. Ohne das funktioniert es nur schlecht. Also wenn die Personen müssen schon gut miteinander können.
Ich möchte gerne mal den Hörern einen Eindruck geben, wie komplex die Geschichte ist. Als ich in Köln vor einiger Zeit gewesen bin, habe ich selber gestaunt, was die Kommunikation angeht. Also Wissenschaftler haben eine Idee für ein Experiment, was sie gerne umgesetzt haben möchten. Und das Ganze muss jetzt in eine Planung eingeordnet werden, damit die Astronauten auch in ihrer täglichen Abfolge dieses Experiment ausführen können. Und da gibt es ja, für viele Hörer wird es nicht neu sein, Houston, das Kontrollzentrum in den USA, dann haben wir das Kontrollzentrum Korolev in Moskau und in Europa gibt es auch eins und darüber hinaus gibt es noch kleinere Einrichtungen wie das in Köln existierende. Wie läuft das? Also wenn ich jetzt die Idee habe, die Astronauten sollen für mich ein Experiment durchführen, ich setze voraus, dass das mittlerweile oben auf der Raumstation existiert. Wie läuft das ab?
Ja, also das ist richtig, dass wir einen Verbund an Kontrollzentren oder Netzwerk aus Kontrollzentren und sogenannten Nutzer-Unterstützerzentren haben. Das läuft wie folgt. Also die Operation für die Raumstation, die läuft oder wird wird kontrolliert eben in Houston, in Korolev und das europäische Modul Columbus wird in Oberpfaffenhofen kontrolliert, das japanische eben in Japan. Und hier haben wir die, die arbeiten alle zusammen natürlich. Und dann gibt es eben für die einzelnen Experimente auch noch Nutzerunterstützerzentren, zum Beispiel in Köln das MUSC. Das hat hauptsächlich mit Materialwissenschaften zu tun, also Schmelzofen EML zum Beispiel wird da betreut und einige andere Sachen im europäischen Labor. Und dann gibt es in der Schweiz zum Beispiel in Luzern das Biotesk, die betreuen hauptsächlich biologische Nutzlasten. Und unseren Simon zum Beispiel, dieses Astronautenassistenzsystem. Und wenn Sie jetzt so ein Experiment starten wollen auf der ISS, dann sind Sie idealerweise ganz, ganz viel früher ausgewählt worden. Bei der ESA zum Beispiel in einem Experiment Peer Review nach dem Best Science Prinzip, also die beste Wissenschaft sozusagen, und sind durchgekommen. Ihr Experiment wurde finanziert von der ESA oder von den ESA-Mitgliedstaaten. Das läuft dann in Kooperation mit anderen Teilnehmerstaaten der ESA. Und dann sind sie irgendwann am Start und sind auf die ISS transportiert worden, als Hardware sozusagen qualifiziert, raumfahrttauglich gemacht. Und nun steht es an und sie sind auf dem Plan mit dem Vorhaben, mit dem Experimentlauf, und der wird von den Missionsplanern zum Beispiel im Columbus-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen entsprechend eingeplant, in Absprache mit den wissenschaftlichen Teams und den Nutzerunterstützerzentren. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt das MUSC in Köln. Und dann steht das auf dem Plan und das geht dann in den Operationsplan oder in den wöchentlichen Plan, in den täglichen Plan ein der Astronauten. Und meinetwegen, nehmen wir mal an, jetzt wäre Herr Gerst da zugeordnet und er müsste das jetzt machen. Und dann würde der das in seinem täglichen Briefing finden und hat dafür auch trainiert natürlich vorher. Und dann würde es laufen, eine Stunde, zwei Stunden oder länger, je nachdem, wie viel Crewzeit dafür dann vorgesehen ist. Also das ist Gegenstand einer langfristigen Planung inklusive Abstimmung mit allen notwendigen Parteien, die dafür in Frage kommen. Also das ist das Training, wenn Medizin oder wenn der Astronaut involviert ist, zum Beispiel wenn er Blut abgenommen bekommt oder in anderen Dingen, wo zum Beispiel dann eine ärztliche Betreuung notwendig wäre, dann würde also auch die medizinische Operations oder MedOps in Kurzform heißt, da noch an Bord kommen zur Abstimmung. Ja, Training habe ich genannt, dann die Safety praktisch vorher für das Experiment in der Qualifikation und dann natürlich die Wissenschaftler, die meistens dann zu der Zeit, wenn das Experiment läuft, an den Nutzerunterstützerzentren zugegen sind und den Versuch auch oder den Experimentlauf, sagen wir mal, direkt betreuen oder auch begutachten können. Ja, und das ist für jedes Experiment immer ein bisschen unterschiedlich, natürlich gemäß des wissenschaftlichen Zieles, was man da verfolgt, aber so läuft das in der Regel durch, ja, für jedes Experiment.
Man sieht also, dass das ein Riesenaufwand ist, ist aber auch logisch, weil es viele Menschen gibt, die an diesem Projekt arbeiten, und dann muss das genau eingetaktet werden. Wenn zum Beispiel auch ein Experiment etwas länger geht, dann hat das ja Auswirkungen dann auch auf andere Experimente, und das Ganze muss man unter Kontrolle haben, so verstehe ich das jedenfalls.
Ganz genau, das ist genau choreografiert. Der kleinste Zeittakt sind 5 Minuten da oben. Man kann sich im Internet das eine oder andere anschauen und man sieht teilweise, wie extrem durchgetaktet dieser Astronautentag ist. Ja, und Sie haben völlig recht, wenn ich länger brauche, zum Beispiel für ein Vorhaben oder die Montage eines Experiments, oder es klappt mal nicht so, dann gerät der nachfolgende Zeitplan quasi in Verzug und das muss wieder aufgefangen werden. In der Regel klappt es aber durch die Abstimmung und vor allen Dingen durch die große Erfahrung der Beteiligten mittlerweile ganz gut, und das ist ein Grund, warum wir bei Alexander Gerst auch so eine hohe Rate haben von über 370 Experimenten, so viele europäische und deutsche Vorhaben gemacht werden konnten, weil eben die Erfahrung da war, weil das eingespielt war, weil alles auch gut geklappt hat. Und das ist eben eine Schlüsselfunktion der astronautischen Raumfahrt. Der Mensch kann dort oben eben direkt reagieren. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann kann man eingreifen, durch die Erfahrungen direkt justieren und kann so vieles eben noch hin zum Erfolg führen. Und das ist bei Automaten und Maschinen oft nicht der Fall. Wenn Sie da ein Problem haben und Sie können nicht direkt flexibel eingreifen, dann geht vieles halt auch schief. Und nur der Mensch in Kombination mit der Maschine bringt hier den großen Erfolg. Gerade wenn ich bei Experimenten ein Augenmaß brauche und vielleicht durch Erfahrung abschätzen kann, oh, da muss ich vielleicht da noch ein bisschen was verändern, damit das läuft oder zum Laufen kommt, ja, hatten wir oft genug in den vergangenen Jahren.
Wir haben jetzt 7 Besatzungsmitglieder auf der Internationalen Raumstation. Jetzt kann wirklich Wissenschaft in voller Breite durchgeführt werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass es vorher keine gegeben hat, aber man ist doch schon eingeschränkt, wenn nur 3 Personen oben sind. Und wenn Sie jetzt eine Prognose wagen könnten, wie würden Sie die nächsten 5 und die nächsten 10 Jahre einschätzen? Zum einen in der bemannten Raumfahrt, wie aber auch, was die internationale Raumstation betrifft.
Das mache ich gerne. Die Nutzung da oben, Sie haben völlig recht, mit 3 Personen, so faustformelmäßig sagt man, okay, 2 bis 2,5 Personen, die braucht die Station, um am Laufen gehalten zu werden. Und dann könnte 1 bis 1,5 Person Wissenschaft machen, rein rechnerisch. Das ist natürlich da dann eingeschränkt, aber mit 6 und jetzt mit 7 Personen, da kommt natürlich viel mehr raus. Also seit Mitte 2011 haben wir ja 6 Personen permanent mit wenigen Unterbrechungen und da ist die Nutzung schon deutlich, deutlich nach oben. Also die brummt regelrecht. Und jetzt mit 7, dafür ist die Raumstation ursprünglich ausgelegt worden. Da kann man natürlich dann noch wieder ein bisschen mehr machen und davon profitieren auch die Europäer. Wenn ich jetzt prognostizieren soll in 5 Jahren, in 10 Jahren, also die Raumstation ist geplant, dass die jetzt noch 10 Jahre in Betrieb sein soll. Natürlich werden wir vielleicht das eine oder andere Ersatzteil mehr brauchen, dass mal was ausfällt. Aber die europäischen Elemente, die sind also bis 2030 qualifiziert und sollten halten. Ja, in den nächsten 5 Jahren, also die Bücher oder Bücher in der wissenschaftlichen Experimentseite, die sind voll. Da ist noch vieles abzuarbeiten. Wenn ich jetzt die ESA anschaue und auch die NASA, da ist ganz, ganz viel noch zu tun. Also langweilig wird es da nicht. Es sind viele Experimente jetzt auch erst möglich durch eben die verbreiterte Nutzung und durch auch moderne Technologien. Und es ist eigentlich jetzt eine Abfolge von Tätigkeiten. Es wird modernisiert auf der einen oder anderen Seite. Man versucht da höhere Datenraten noch zu gewährleisten, eben durch High-Definition-Video-Anforderungen für Experimente, dass man eben noch mehr Wissenschaftler rausholen kann. Dann haben wir das ganze Feld der industriell motivierten oder kommerziellen Nutzung. Da ist sicherlich auch mehr zu erwarten in Zukunft. Auch dafür ist ESA aufgestellt. Da geht auch einiges in kommerzialisierte oder in kommerzielle Richtung. Und somit sind die nächsten 5 und 10 Jahre sicherlich gut bestellt. Jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie die Corona-Pandemie jetzt auch da zuschlägt im Sinne der Finanzmittel. Die Frage wird sein, ob wir dann in den nächsten Jahren eben die Budgets so weiterbekommen, wie wir sie hatten in der Vergangenheit. Das wäre zu wünschen, weil man kann eben durch hochkarätige Forschung da oben auch sehr, sehr viel erreichen, um eben die Probleme hier unten auf der Erde zu lösen oder Lösungsansätze dafür zu finden. Also ich sehe die nächsten 5 bis 10 Jahre in der vollen wissenschaftlichen Nutzung. Das wird mehr werden. Dann hängt es natürlich davon ab, wie sich die gesamte astronautische Raumfahrt entwickelt. Unter anderem ist davon abhängig, wie zum Beispiel die Vehikelentwicklung in den USA zum Beispiel weitergeht, wie Elon Musk mit seinem Starship weiterkommt. Wenn er Erfolg hat, haben wir plötzlich größere Trägerraketen mit bis zu 100 Tonnen Nutzlastkapazität für den niederen Erdorbit zur Verfügung. Da wird dann vieles möglich, was heute eben noch nicht möglich ist. Also ich denke, es wird eine ganze Menge interessante Entwicklungen geben, vorausgesetzt, es passieren keine größeren Rückschläge und auch vorausgesetzt, die technischen Entwicklungen sind erfolgreich oder von Erfolg beschieden. Und dann werden wir sicherlich dann auch in der nächsten Dekade irgendwann vielleicht so Richtung Mond aufbrechen. Zuerst robotisch natürlich. Auch da haben wir im europäischen Programm E3P, in dem europäischen Explorationsrahmenprogramm, Vorhaben für Mondlandegeräte. Erstmal robotisch natürlich, um dann, sagen wir, Technologie zu erproben, Wissenschaft zu machen dort oben. Und dann gibt es das Lunar Gateway. Das wird vielleicht jetzt etwas später realisiert werden durch die neue Administration. Das wissen wir aber noch nicht. Aber ich denke nicht, dass es aufgegeben wird, sondern ich denke, dass das weitergeht. Und auch da ist Europa dabei, auch Deutschland. Wir stellen ja das European Service Module für die Orion-Kapsel der Amerikaner. Das wird in Bremen gebaut. Und Deutschland ist zu 50% an diesem Service-Modul in Europa beteiligt. Das ist im Endeffekt Antriebs- und Ressourceneinheit für die Exploration, für die astronautische Raumfahrt. Also mit jedem Orion-Fahrzeug, was fliegt, ist Europa mit dem Service-Modul prominent vertreten. Und insofern ist das auch vielleicht unsere Eintrittskarte dann eines Tages für einen Europäer, idealerweise einen deutschen ESA-Astronaut auf der Mondoberfläche.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort mit dieser Beteiligung am Mondprojekt. Ein Wort noch vielleicht zum Schluss zu Matthias Maurer, der ja als nächster deutscher Kandidat in der europäischen Liste von Raumfahrern steht, die zur internationalen Raumstation fliegen sollen.
Ja, also Matthias Maurer ist im Training aktuell. Seine Mission ist geplant für, im Moment ist es nicht früher als 2021. Es gibt noch keinen genauen Starttermin. Das ist, wie gesagt, abhängig ein bisschen von der Vehikelsituation, auch jetzt, wie sich das Refurbishment oder die Wiederherstellung der Kapseln bei Dragon gestaltet. Das ist ja auch neu für die Firma. Und sie gewinnen jetzt erst Erfahrung im Wiederherstellen der wiederverwendbaren Kapseln für den Einsatz. Und das muss sich erst noch einschwingen. Und das fixiert dann den Starttermin irgendwann auch für Matthias Maurer. Wenn die Crew 1 jetzt zurückkehrt in 6 Monaten, dann hat SpaceX da sehr viel mehr Erfahrung gewonnen. Und dann, ich denke, dass wir aber sehr viel früher einen Starttermin sehen werden, dezidiert. Und dann ist Matthias Maurer gesetzt eben für ein Inkrement für 5 bis 6 Monate Flug auf der ISS und experimentseitig wird er da anknüpfen, wo Alexander Gerst und die anderen Europäer aufgehört haben. Wir bereiten gerade ja mit Hochdruck auch das Experimentalprogramm dafür vor, auch nationale Experimente. Ein Element wird Simon sein, wo er die Kampagnen weiterführen wird.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement, astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch und einen schönen Tag. Auf Wiederhören.